Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, was unterscheidet eigentlich die christliche Gemeinde von einem Projekt? Antwort: das Maß an Verbindlichkeit. Projekte sind ja typisch postmodern, relativ überschaubare Vorhaben. Man legt sich für eine kurze Zeit fest. Denken Sie dran, als Klinsmann damals 2006 die Nationalmannschaft übernahm, da sagte er, es ist ein Projekt. Ich mache die WM und dann sehen wir weiter. Keine langfristige Verpflichtung. Man verabredet die Bedingungen, dann wird die Sache durchgezogen, wenn es gut geht, und danach kann jeder wieder ein neues Projekt anfangen oder auch nicht. Die christliche Gemeinde, so wie sie uns im Neuen Testament begegnet, versteht sich aber nicht als ein Projekt, sondern eher als eine Lebensgemeinschaft. In gewisser Hinsicht eine Familie. Das bedeutet nicht, wenn man einmal drin ist, kommt man nur schwer wieder raus. Das wäre ja eine Sekte. Also genau das Gegenteil von christlicher Gemeinde. In der Gemeinde gilt völlige Freiwilligkeit und die Gemeinde will und kann auch die einzelnen Familien nicht ersetzen, ganz im Gegenteil, sondern die Gemeinde will die Familien stark machen als Grundpfeiler der Schöpfungsordnung. Also in der Gemeinde gilt völlige Freiwilligkeit und dennoch lassen die Bilder, mit denen das Neue Testament die Gemeinde beschreibt, keinen Raum für Beliebigkeit und Unverbindlichkeit. Gemeinde ist wie der Leib und die Glieder und Christus ist das Haupt. Gemeinde ist wie der Weinstock und die Reben, die organisch mit diesem Weinstock verbunden sind. Gemeinde, sagt das Neue Testament, ist wie der Tempel Gottes, in dem jeder Stein wichtig ist. Und darum ist es kein Wunder, dass die Gemeinde Jesu von Anfang an beides war. Sie war ein Raum der Geborgenheit, in dem man füreinander sorgte und sich aufeinander verlassen konnte. Und zum anderen war sie eine explosive Mischung von ganz unterschiedlichen Charakteren, die es lernen mussten, miteinander klarzukommen. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Denn in der Gemeinde Jesu, da treffen Menschen zusammen, die sich so wahrscheinlich in keinem Verein begegnen würden. Was diese Menschen verbindet, ist der Glaube jedes Einzelnen an Jesus Christus als seinen persönlichen Retter. Jeder Einzelne der Gemeinde ist höchst dankbar und erleichtert, dass er von Jesus gefunden wurde. Dass Jesus Christus uns in unserer Not und Schuld gesehen hat und uns all die Last und Strafe abgenommen hat, die uns von dem lebendigen Gott trennen würde auf ewig. Dass wir zum persönlichen Vertrauen zu Jesus finden durften. Das ist der entscheidende und das ist der erste Grund, warum jeder, der zur Gemeinde gehört, zur Gemeinde gehört, weil wir zu Jesus gehören. Er ist der Herr. Und als solcher hat Jesus aber festgelegt, dass eben seine Leute nicht einsam und auf eigene Faust ihren Glaubensweg bestehen sollen, sondern in einer Gemeinschaft, wo einer dem anderen hilft und einer den anderen ermutigt. Und das ist der Sinn von Gemeinde. Es gibt Ausnahmen im Christenleben, wo jemand eine Zeit lang weit und breit keine Gemeinde findet. Aber das ist die Ausnahme. Wie gesagt, Gemeinde ist im Neuen Testament der Normalfall. Und wenn das nun gut gehen soll, dann braucht die real existierende Gemeinde einen Kodex für ihr Zusammenleben. Wie soll es uns gehen? Und genau diesen Kodex stellt uns Jesus im Neuen Testament zur Verfügung. Es gibt im Neuen Testament viele Texte, die uns lehren, wie wir als Gemeinde, wie wir als Christen zusammenleben können, trotz aller Spannungen, die von Anfang an zwischenmenschlich einfach da waren. Und einer dieser Texte, in denen wir das lernen können, wie wir als Christen zusammenleben, begegnet uns heute im Rahmen unserer Predigtreihe. Es ist also der nächste Text, der dran ist gewissermaßen und den Sie auf Ihrem Gottesdienstzettel vor sich haben. Römer 12, die Verse 9 bis 16. Das Thema wurde ja durch die Lieder schon vorbereitet. Das Lied "Seid fröhlich in der Hoffnung" ist ein Auszug aus diesem Predigtext, wie Sie gleich sehen werden. Die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe, Klammer auf, und da sind die Schwestern immer mit eingeschlossen, seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich, das haben wir gesungen, in Hoffnung, in Bedrängnis haltet Stand. Seid beharrlich im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft, segnet die euch verfluchen, segnet und flucht nicht, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden, seid gleichgesinnt gegeneinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen und haltet euch nicht selbst für klug. Soweit unser Predigttext heute Morgen. Und wir wollen noch einmal kurz beten. Herr Jesus Christus, und nun hilf uns bitte, dass wir wirklich verstehen, an welchen Stellen du mit diesem Text wirklich in unser Leben und in unser Herz zielst. Amen. Also hier geht es um unser Verhältnis zu den einzelnen Mitchristen. In den ersten Kapiteln von Römer hatte Paulus ja gezeigt, wie man Christ wird. Und ab Kapitel 12 geht es nun darum, wie sich unser Leben verändert, nachdem wir Christen geworden sind. Darum geht es ab Römer 12. Wie sich unser Leben verändert, nachdem wir Christen geworden sind. Und wir hatten schon gesehen in den letzten Predigten, Verse 1 und 2 von Römer 12 behandeln unser Verhältnis zu Gott. Die Verse 3 bis 8 unser Verhältnis zur Gemeinde. Wir hatten gesehen, Gott beschenkt jedes seiner Kinder mit bestimmten Begabungen, die wir zum Bau der Gemeinde einsetzen dürfen. Die Verse 9 bis 16, also heute, behandeln unser Verhältnis zu den einzelnen Mitchristen. Es geht hier eindeutig um das Verhältnis der Christen untereinander. Deswegen ist die Rede von der Bruderliebe, von der gemeinsamen Gesinnung, der gemeinsamen Überzeugung, also das Verhältnis zu den einzelnen Mitchristen. Die Verse 17 bis 21 behandeln dann unser Verhältnis zu den Feinden. Und ab Römer 13 geht es um unser Verhältnis zum Staat. Also Paulus arbeitet gewissermaßen diese ganzen Beziehungen ab, in denen ein Christ lebt. Und heute geht es also um diese brisante Frage unseres Verhältnisses zu den Mitchristen, um diesen Kodex. Und gleich zu Beginn nennt Paulus dann die eine Grundhaltung, die dieses Verhältnis prägen soll. Und das ist die Liebe. Hä, Agape, das steht wie eine große Überschrift über allem, auch mit bestimmten Artikeln im Griechischen, die Liebe, das steht über allem drüber. Und dann wird entfaltet, wie diese Liebe sich konkret gestalten kann. Wer das Neue Testament kennt, der wird über diesen Befund nicht besonders überrascht sein. Schon der Jesus hatte ja diesen Schwerpunkt für seine Nachfolger vorgegeben an ganz vielen Stellen. Zum Beispiel, ich nenne jetzt nur diese eine, Johannes 13, Vers 34, da hat der Herr Jesus gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebt. Und daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dadurch, dass ihr Liebe untereinander habt. Ein Beispiel unter vielen. Die Apostel haben das dann aufgenommen. Wir haben die Lesung aus 1. Johannes 4 gehört. Paulus sagt das in Galater 5, Vers 22, wo er die sogenannten Früchte des Geistes aufzählt. Also was der Heilige Geist im Leben der Christen verändert. Und die erste Frucht des Geistes, die Paulus nennt, ist natürlich Liebe. Und in Epheser 5 sagt es der Apostel dann ganz ähnlich. Epheser 5, Vers 1, so folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat. Und genau diese Melodie setzt Paulus im Römerbrief fort, wenn er das Miteinander der Christen beschreibt. Hä, Agape, die Liebe sei ungeheuchelt. Und dann folgen all diese anderen Bestimmungen, was das nun im Einzelnen heißt. Und damit stoßen wir auf ein Problem. Denn viele Leute haben den Begriff Liebe übernommen, aber nicht berücksichtigt, wie die Bibel ihn inhaltlich füllt, wie die Bibel ihn definiert. Interessant, dass außerhalb der Bibel dieses spezielle Wort in der griechischen Literatur nur sehr selten vorkommt. Ganz auffällig, Agape, das ist ein typisch biblisches Wort. Die griechische Literatur kennt andere Wörter, Eros oder Philia, andere Wörter zum Thema Liebe. Aber kaum dieses Agape. Und im Laufe der Zeit haben sich nun viele Missverständnisse an diesem Begriff Liebe gehängt. Einige Leute denken, es sei Liebe, jeden Konflikt zu vermeiden. Andere Leute meinen, Liebe sei Kontroversen unter den Teppich zu kehren oder Wahrheitsfragen abzubiegen, sobald sie zum Streit führen. Wieder andere meinen, Liebe sei auf ethische Bewertungen zu verzichten. Also keine Bewertung abzugeben zum Ehebruch, keine Bewertung abzugeben zur Abtreibung. Und wenn dann jemand sagt, das ist Sünde, das will Gott nicht, das ist aber lieblos. Manche meinen, Liebe bedeutet Missstände nicht als Missstände zu bezeichnen und mit dem sogenannten Mantel der Liebe alles zuzudecken. Der Begriff der Liebe wird oft missbraucht, um unbequeme Fragen zu ersticken oder notwendige Klärungen zu verhindern. Das ist leider so. Und deshalb müssen wir genau nachfragen, wie Gott dieses Wort gemeint hat. Und Gott definiert es. Im Römerbrief ist uns der Begriff schon in Kapitel 5 begegnet. Dort allerdings als eine Aussage über Gott selbst. Da heißt es, Sie können das in der Predigt über Römer 5 nochmal nachhören im Internet, da heißt es, Römer 5, Vers 8, Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das heißt, Gott hat seine Liebe dadurch bewiesen, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat, der stellvertretend für uns die Strafe für unsere Schuld getragen hat und uns gerettet hat. Und die wir an ihn glauben. Gottes Liebe also ist die Grundlage. Gottes Liebe rettet. Und wenige Sätze davor begründet Paulus, warum ein Christ sich dieser Liebe Gottes völlig sicher sein kann. Da sagt er in Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Das heißt, der Heilige Geist, die dritte Person der Gottheit, macht uns völlig gewiss, dass Gott uns lieb hat, indem er uns sein Wort verstehen lässt. Der Heilige Geist arbeitet normalerweise mit dem Wort Gottes. Und dann lesen wir in der Bibel, dass Gott uns liebt, dass er seinen Sohn für uns gab und dass wir uns darauf verlassen können. Und der Heilige Geist bewirkt im Leben der Christen, dass wir das glauben können. Und deswegen sagt Paulus, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Wir dürfen darauf vertrauen, wir dürfen dessen gewiss sein. Und darauf baut dann auch diese berühmte Strophe, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Jesus liebt mich ganz gewiss, denn die Bibel sagt mir dies. Das ist genau Römer 5, Vers 5, das ist da gemeint. Jesus loves me, this I know. Und manche Christen haben in einem alten Lied gesungen, das haben die Glaubensväter richtig geschmettert, kommt, stimmet alle jubelnd ein, Gott hat uns lieb. Freut euch in seinem Gnadenschein, Gott hat uns lieb. Diese Gewissheit. Man könnte das pädagogisch auch ausdrücken und sagen, ein Christ ist durch Gottes Liebe sicher gebunden. Dieser Begriff spielt ja in der ganzen pädagogischen Debatte Kinderkrippen eine wichtige Rolle, dass die Kinderpsychologen immer wieder sagen, es ist wichtig, dass ein Kind geborgen ist bei seinen Eltern, dass es nicht rausgerissen wird, schon früh aus diesem Zusammenhang. Nur dann ist es sicher gebunden. Und dann kann es sich in seiner Persönlichkeit solide entfalten. Und so können wir sagen, ein Christ ist durch Gottes Liebe sicher gebunden. Das sagt Paulus in Römer 5. Und in Römer 8 bestätigt er das nochmal. Römer 8, Vers 39. Nichts kann uns scheiden, uns Christen, von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Halten Sie das fest, ein Christ ist sicher gebunden in der Liebe Gottes, weil er Jesus hat, weil er an ihn glaubt. Und er muss sich nicht ständig durch eigene Leistungen retten. Er muss sich nicht ständig durch eigene Leistung vor Gott beweisen. Er muss nicht ständig irgendwie nachweisen, dass er ja doch gar nicht so schlecht ist, sondern er ist sicher gebunden in der Liebe Gottes. Das ist der Ausgangspunkt für alles, was jetzt folgt. Und nun kommt's. Die Bibel sagt, so wie Gott uns liebt, so sollen wir uns in seiner Gemeinde auch untereinander lieben. Das ist die Logik hier. Und dabei ist natürlich von vornherein klar, unsere Liebe wird niemals vollkommen sein wie Gottes Liebe, niemals. Und trotzdem sollen wir uns in der Art, wie wir miteinander umgehen, daran orientieren, wie Gott mit uns umgeht. Das ist ja schon erstaunlich. Das hat Paulus schon in Epheser 5, Vers 1 gesagt. Da sagt er, seid Gottes Nachahmer als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe. Da steht im Griechischen das Wort mimetes, seid Gottes Mimen, mimt Gott, macht Gott nach im besten Sinne. Als die geliebten Kinder. Und genauso steht's hier. Die Liebe sei ungeheuchelt und dann diese ganzen Bestimmungen dessen, was Liebe ist. Und unsere spontane Reaktion, das ist so eine totale Überforderung. Das kann doch gar nicht gehen. Und das ist auch unser Thema. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel Liebe, Gedankenstrich, der übernatürliche, Klammer auf, und eigentlich unmögliche, Klammer zu, Lebensstil. Liebe, der übernatürliche, Klammer auf, und eigentlich unmögliche Lebensstil. Aber Paulus nimmt uns gleich die Angst vor der Überforderung und macht deutlich, Leute, ihr könnt diesen Lebensstil in einem geschützten Raum lernen. Nämlich im geschützten Raum, dass ihr selbst die geliebten Kinder seid. Das steht am Anfang. Wir sind schon geliebte Kinder, sagt Paulus in Epheser 5. Und diese gleiche Reihenfolge haben wir ja auch hier im Römerbrief gesehen. Am Anfang steht Gottes Zusage. Du bist geliebt von Gott. Und jeder, der zu Jesus kommt und zugibt, wie sehr er seine Liebe und seine Vergebung braucht, darf das auf sich anwenden. Das ist nicht so eine allgemeine Feld-, Wald- und Wiesenreligionszusage, sondern es ist sehr persönlich auf die bezogen, die erkennen und zugeben, dass sie Jesus brauchen. Und erst nach dieser Zusage, du bist geliebt, kommt dann der Auftrag. Die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse, haltet fest am Guten und so weiter. Und deswegen könnte man sagen, Wir haben es auch schon in 1. Johannes 4, Vers 19 gehört. Lasst uns lieben. Warum? Denn er hat uns zuerst geliebt. Deswegen könnte man sagen, ein Christ ist wie ein Solartaschenrechner. Er bezieht seine Leuchtkraft nicht aus sich selbst heraus, sondern wenn er von der Sonne angestrahlt wird, leuchtet er quasi wieder zurück. Das ist der Grundgedanke in der Bibel. Ein Christ als Solartaschenrechner. Und trotzdem ist die Sache nicht so einfach. Das weiß die Bibel auch. Es gibt, denke ich, kein realistischeres Buch als die Bibel. Und Gott weiß genau, dass wir auch als seine Kinder trotz sicheren Gebundenseins in puncto Liebe noch viele Fehler machen und großen Lernbedarf haben. Das wird in der Bibel immer wieder deutlich. Und Jesus hat das selbst für die Zielgerade der Geschichte noch einmal betont, also für das, was die Bibel Endzeit nennt, in seiner Endzeitrede. Da hat er in Matthäus 24 gesagt, und es werden, Vers 11, viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Es wird eine große Verwirrung, ideologische Verwirrung geben. Und dann heißt es, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, also man kann es übersetzen auch als Gottlosigkeit, wird die Liebe in vielen erkalten. Und da steht genau dieses griechische Wort, wieder Agape. Weil die Gottlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Und vor diesem Hintergrund brauchen wir umso nötiger die Hilfe, wie Paulus sie uns hier in diesen Versen Römer 12, 9 bis 6 gibt, wo wir ganz konkret, ganz praktisch erfahren, wie diese Liebe aussieht, die unser Miteinander als Christen prägen soll, wofür wir beten sollen. Eigentlich müsste man über diese Verse besser beten als predigen. Deswegen verstehen Sie meine Predigt einfach als eine Hinführung zum Gebet. Es gibt ein paar Linienversuche durch diesen Text hindurch zu zeigen. Das ist wie ein Feuerwerk von Konkretionen, die Paulus hier abschießt. Auch interessant, das können wir jetzt nicht vertiefen, wie das grammatikalisch aufgebaut ist. Es gibt kaum abgeschlossene Verben, also kaum finite Verben, sondern größtenteils Partizipien. Das heißt, es wird alles ganz eng zusammengedrängt. Also klack, 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 ein Impuls nach dem anderen. Und damit will Paulus vor uns dieses Bild der Liebe entstehen lassen, dass wir uns das angucken und uns daran überprüfen. Soweit ich sehe, kann man diesen Text in 12 Sinnabschnitte einteilen. Und wir haben versucht, das auch zum Ausdruck zu bringen durch die Art der Anordnung hier auf dem Gottesdienstzettel. Das sind 12 Zeilen und jede Zeile stellt in sich einen Sinnabschnitt dar. Das soll eine Hilfe sein. Wir werden es auch ins Internet stellen, diesen Predigttext, der in dieser Weise grafisch dargestellt ist. Und dann schauen wir uns die einzelnen Punkte kurz an. Die Liebe sei, und das Erste, was hier Paulus uns ans Herz legt, ungeheuchelt. Ungeheuchelt. Es ist interessant, dass das am Anfang steht. Die Liebe sei ernsthaft, kann man daraus schließen. Sie sei glaubwürdig, sie sei ehrlich. Es ist interessant, dass das als erster Punkt genannt wird. Denn offensichtlich ist die Liebe immer gefährdet, für Heuchelei missbraucht zu werden und instrumentalisiert zu werden auf Kosten der Wahrheit. Die Liebe einfach als emotionales Schlagwort. Das gilt auf der großen Ebene genauso wie auf der persönlichen. Ich denke, wir müssen mit großem Bedauern sagen, dass das Reformationsjubiläum in Lund jetzt so ein Beispiel dafür war, wo viel über Liebe geredet wurde, aber ganz viel unter den Teppich gekehrt wurde, in diesem sogenannten ökumenischen Gottesdienst. Da wird als Akt der Liebe dargestellt, so zu tun oder sich einzureden, dass die Gegensätze aus der Reformationszeit an den entscheidenden Punkten überwunden wären, obwohl das in der Sache definitiv nicht der Fall ist. Das ist nicht wahrhaftig. Da wird von Liebe geredet, aber letztlich geheuchelt. Ob absichtlich oder unabsichtlich, ist nicht unsere Aufgabe zu entscheiden. Aber das ist nicht aufrichtig. Luther wird so glatt gebürstet, dass die entscheidenden theologischen Punkte gar nicht zum Tragen kommen. Die FAZ hat das in der vergangenen Woche sehr gut kommentiert. Sie schreibt am 31.10., die evangelische Kirche macht das Reformationsjubiläum zu einem Festival des Banalen. Martin Luther wird fürs Liebsein, unser Thema, in Dienst genommen. Was er wollte und bewirkte, scheint aber vergessen. Die eigene Gesinnung der evangelischen Kirchenführer ist von Luthers Ideengut so weit entfernt wie nur irgend denkbar. Es steht Luther drauf, aber es ist kein Luther drin, soweit die FAZ. Sehr klarsichtig kommentiert, kann man nur sagen. Die Liebe sei wahrhaftig ungeheuchelt und auch die Unaufrichtigkeit des Papstes ist offenkundig. Die römische Kirche lehrt nach wie vor, an dieser Stelle meines Erachtens zu Recht, das ist mein Punkt, wo wir übereinstimmen, dass Frauen keine Pfarrer sein und Gemeinde leiten sollen. Aber was macht der Papst, obwohl er voll dahinter steht, umarmt er dort in Lund vor aller Augen die sogenannte evangelische Bischöfin von Lund. Auf offener Szene, mit der er gemeinsam einen Gottesdienst dort bestreitet. Das ist völlig unglaubwürdig. Der Papst sagt einerseits, dass Christus, und dass man dafür Luther dankbar sei, wieder mehr in den Mittelpunkt gestellt werden müsse. Derselbe Papst hat erst im Januar in einem Video gesagt, dass im Grunde alle Religionen zu Gott führen. Und er hat in diesem Video eine Buddhistin auftreten lassen, einen Moslem, einen Juden, einen katholischen Priester. Und die Botschaft war, letztlich führen alle Wege zum selben Ziel. Das ist eine völlig andere, dem total entgegenstehende Aussage. Der Papst sagt, dass man das Sola Gratia, also allein aus Gnaden, wieder bedenken müsse. Und zugleich gilt zurzeit noch, bis zum 16. November, legen Sie mich nicht auf das Datum fest, ein Ablass des Papstes, in dem er für bestimmte religiöse Leistungen Ablass gewährt, wie zu Luthers Zeiten, und gleichzeitig sagen kann, man müsse das Sola Gratia wieder in Geltung bringen. Das ist nicht wahr, das ist nicht aufrichtig. Und noch viel schlimmer, denke ich, ist die Unaufrichtigkeit vieler Evangelikaler, die ja so tun, als gäbe es substanzielle Gegensätze im Kern gar nicht mehr. Thomas Schirmacher hat wieder auch jetzt zu Lund behauptet, Franziskus habe das Sola Gratia ja prinzipiell anerkannt, was immer das bedeutet. Und das Nachrichtenmagazin IDEA bietet dem Katholikerbeauftragten der EKD, da wissen Sie ja, was Sie kriegen, wenn Sie den schreiben lassen, das Editorial dieser Ausgabe zum Reformationstag und zur Reformationswoche an und lässt ihn dort ein Jubellied auf dieses Lunder Ereignis singen. Das sei historisch gewesen und ein großer Schritt nach vorn. Das ist, Paulus würde sagen, die Liebe sei ungeheuchelt. Und es ist schon auch tragisch, dass die FAZ die Doppelbödigkeit dieses Tages sehr viel kritischer kommentiert als IDEA. Aber diese Doppelbödigkeit gibt es eben nicht nur auf der großen Bühne, sondern im Kleinen genauso. Und deswegen macht Paulus von Anfang an deutlich, Leute, passt auf, dass die Liebe aufrichtig ist, ehrlich, ungeheuchelt, ohne Hintergedanken, eindeutig, transparent. Entgegen des Sprichworts ist Liebe eben nicht blind. Und Liebe ist auch nicht ein moralischer Appell einfach nur. Und das wird am nächsten Stichwort deutlich. Die Liebe ist, und das ist die zweite Zeile, unterscheidend. Die Liebe ist einerseits ehrlich, ernsthaft und sie ist unterscheidend. Paulus sagt, hasst das Böse, haltet fest am Guten. Und da verwendet er zwei ganz starke Verben. Hass, das bedeutet gründlich hassen, wie bis aufs Blut hassen. Also nicht irgendwie so mal nicht so gut finden oder so. Das ist einmalig, dieses Wort im Neuen Testament an dieser Stelle. Und das griechische Wort für festhalten am Guten bedeutet sich mit Haut und Haar klammern. Also Paulus will deutlich machen, es ist bewusst, es ist durchdacht, es ist entschieden, es ist gewollt. Die Liebe lässt sich nicht einfach ungerichtet von Emotionen oder von Stimmungen treiben. Die Liebe handelt nicht nach Gefühl und Wellenschlag oder, wie man so sagt, aus dem Bauch heraus. Sondern für die Praxis von Liebe, sagt Paulus, gibt es eine klare Definition. Wo nämlich wird uns gesagt, was gut und was böse ist? In Gottes Wort. In Gottes Wort wird festgelegt, was gut ist und was böse ist. Und daran will sich die Liebe halten. Die Liebe agiert nicht einfach aus irgendwelchen Stimmungen und Impulsen heraus. Wie viele Gemeinden zum Beispiel verweigern die dringend nötige Gemeindezucht? Also lassen erkannte, offenkundige Sünde einfach unter sich stehen, ohne die Betreffenden darauf hinzuweisen. Damit würde man ihnen ja helfen. Und warum machen sie das nicht? Weil sie sich darauf berufen, dass man nicht lieblos sein wolle. Paulus sagt aber, Liebe bedeutet das Böse hassen und am Guten festhalten. Nicht die Bösen hassen, aber das Böse hassen. Das heißt, in Liebe handeln heißt Gottes Wort anwenden. Und der Theologe Adolf Schlatter hat das so ausgedrückt. Er hat gesagt, wo Liebe ist, wird das Böse verabscheut, nicht nur beklagt, schon gar nicht unter den Teppich gekehrt, sondern gehasst. Zitat Ende. Und dann das nächste Kennzeichen der Liebe in Vers 10. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. Also die Liebe ist nicht nur unterscheidend, sondern sie ist innig. Sie ist herzlich. Eine Gemeinde soll kein Kühlschrank sein, sondern hier soll es wahrnehmbare Zuwendung geben. Das Wort für herzlich, das ist auch im Griechischen ganz auffällig und ganz selten. Das bedeutet so viel wie innig liebend, innig liebend. Und das Wort für Bruderliebe ist Philadelphia. Also das sind beides Bilder, dies innig liebend und Philadelphia für Verhältnisse innerhalb der Familie. Ein Bild, die Familie als Bild für die Gemeinde. Und so sagt Paulus, ihr seid verbunden durch Christus. Das ist auch eine ganz innige Verbindung. Und das soll sich auswirken darauf, dass ihr herzlich, innig miteinander umgeht. Nicht schleimig, nicht kitschig, nicht irgendwie gewollt, aber herzlich von innen heraus. Und auch bereit, Verantwortung füreinander zu übernehmen. Philadelphia, herzlich. Und darum wollen wir Gott auch immer wieder bitten, dass er uns das in der Gemeinde schenkt. Ich habe mich sehr gefreut, heute Morgen noch eine SMS zu bekommen von einer Glaubensschwester, die jetzt einige Zeit nicht da war, weil sie Angehörige besucht hat. Und dann hat sie schon darauf gefreut, heute zu kommen. Und dann schreibt sie heute Morgen 7.53 Uhr in ihrer SMS: Ich bin seit Montag wieder zu Hause. Mich hat eine hartnäckige Erkältung im Griff. Ich kann heute leider nicht zum Gottesdienst kommen. Aber Gott befohlen, liebe Grüße an die Gemeinde. Ich habe Sehnsucht. Ich habe Sehnsucht, schreibt diese Glaubensschwester. Ich habe gedacht, das ist genau das Beispiel für das, was Paulus hier in diesem Vers schreibt. Herzlich, innig, weil man weiß, da ist ein Stück meine geistliche Familie. Und so wollen wir miteinander leben, auch wenn wir keine heile Welt haben. Und wo Herzlichkeit ist, da gehört auch Respekt dazu. Und das ist der nächste Satz, 10b, ehrend. In der Ehrerbietung, sagt Paulus, komme einer dem anderen zuvor, in der Ehrerbietung. So heißt es ja auch im Eheversprechen. Willst du diesen Karl Gustav lieben und ehren. Lieben und ehren, so versprechen es die Brautpaar. Und ich erkläre denen dann in meinem Traugespräch, dass zum Lieben auch das Ehren gehört. Der Respekt. Wie sehr ehrst du deine Glaubensgeschwister? Das heißt nicht, dass du oberflächliche Lobhudelei betreibst, um dich beliebt zu machen, sondern mit welchem Respekt denkst du über deine Glaubensgeschwister? Mit welcher Ehrerbietung begegnest du ihnen? Man kann das auf zwei Weisen übersetzen, die sich nicht gegenseitig ausschließen. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor, kann bedeuten, einer achte den anderen höher als sich selbst. Wie das Paulus auch in Philipper 2, Vers 3 schreibt, einer achte den anderen höher als sich selbst. Man kann das aber auch so übersetzen, einer versuche den anderen im Hinblick auf Ehrerbietung zu übertreffen. Also so ein liebevoller Konkurrenzkampf, wer den Geschwistern am meisten Ehre erweist. So kann das auch übersetzt werden. Dass ich die Fähigkeiten des anderen anerkenne. Dass ich nicht immer meine eigenen Dinge und Leistungen in den Vordergrund drücke, sondern auch dem anderen mal den Vortritt lasse. Ehrerbietung, komme einer dem anderen zuvor. Das heißt auch Loyalität. Dass ich den anderen nicht in die Pfanne haue. Dass ich versuche, seinen Ruf nicht zu schänden. Hinter seinem Rücken nicht zu reden. In der Ehrerbietung versucht euch gegenseitig zu übertreffen. So kann man das auch übersetzen. Das gehört zur Liebe. Und dann das nächste. Eifrig dienend. Vers 11. Im Eifer lasst nicht nach. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Also das ist ein positiver Eifer. Paulus sagt ja an anderer Stelle, sie eifern aber mit Unverstand. Und hier sagt er, nein, das ist ein positiver Eifer, wenn er richtig ausgerichtet ist. Lasst nicht die Routine sich breit machen bei euch. Passt auf, dass ihr nicht faul werdet und selbstzufrieden, sondern lasst Gott immer wieder diesen Eifer in eurem Leben neu entfachen. Diesen Eifer für ihn, diesen Eifer für seine Botschaft, aber auch diesen Eifer für seine Gemeinde. Die Liebe ist stetig, sie ist nachhaltig, sie ist gegen diesen postmodernen Trend zu Kurzprojekten. Hingabe ist hier gemeint. Wie Paulus das in Epheser 5, Vers 2 über Christus gesagt hat. Er hat uns geliebt und sich hingegeben. Und so sollen wir bereit sein zum Eifer, zur Hingabe. Und das funktioniert nur, wenn es nicht aufgesetzt ist, dieser Eifer, sondern wenn der Impuls von innen kommt. Und deswegen sagt er, seid brennend im Geist. Das Wort für Geist kann sowohl den Heiligen Geist als auch unseren eigenen Geist meinen, Pneuma. Es bezeichnet wahrscheinlich wirklich beides. Das heißt, wir sollen in unserem Geist entzündet sein, aber das kann nur durch den Heiligen Geist, den Gott uns schenkt, bewirkt werden. seid brennend im Geist, seid eifrig, seid hingegeben, seid von Gott bewegt in eurem Herzen. Und gerade beim Heiligen Geist kann es ja immer die Gefahr des Missbrauchs geben und des blinden Fanatismus. Und dass das eine Eigendynamik entwickelt, dass wir nur noch unsere gewissermaßen unseren religiösen Kick suchen und nicht mehr damit Gott dienen wollen. Und deswegen macht Paulus deutlich, dass sich dieser Eifer nicht als Selbstzweck gebärden soll, sondern Christus dienen. Und deswegen fügt er eben dann diesen dritten Aspekt hinzu. Seid im Eifer, lasst nicht nach, seid brennend im Geist und dient dem Herrn. Macht euch immer klar, dass ihr dem Herrn dienen sollt und nicht einfach nur eurem Gefühlsrausch oder der Eigendynamik eurer eigenen Begeisterung. Dient Christus. Liebe bedeutet eifrig dienen dem anderen als Dienst für Gott. Seid eifrig. Und dann Vers 12, seid geduldig und beständig. Das haben wir vorhin in dem Lied gesungen. Seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet Stand, seid beharrlich im Gebet. Und hier geht's um Geduld jeweils, um Geduld und Beständigkeit. Ja, Paulus weiß, die Normalität der christlichen Existenz heißt, dass es Widerstände gibt. Das ist ganz normal. Und dass es auch zwischenmenschlich Reibereien gibt. Und dass es viel Streitpotenzial gibt, weil auch in der Gemeinde lauter Menschen miteinander zusammen sind, die noch nicht vollkommen sind. Und deswegen brauchen wir nicht nur Eifer, sondern wir brauchen Geduld. Geduld, ganz viel Geduld miteinander, die wir so natürlich oft nicht haben. Und deswegen sagt Paulus, seid fröhlich in Hoffnung. Das heißt, haltet die Hoffnung fest. Und die Hoffnung ist vom Grundton der Freude bestimmt, weil ihr sagt, Gott hat immer eine Lösung. Gott hat immer eine Zukunft für uns. Und dann kann man auch in der Bedrängnis standhalten. Man kann treu bleiben. Man kann aushalten, auch wenn es einen wegziehen will. Und man kann vielleicht auch in einer schwierigen Aufgabe aushalten, auch wenn sie einmal zwischendurch keinen Spaß macht oder mit manchem Ärger verbunden ist. Und das Ganze erfordert die feste Gebetsbindung an den Herrn. Seid haltet an am Gebet. Und das ist hochinteressant, das Verb, was Paulus hier für haltet an verwendet, proskatereo. Das wird häufig im Zusammenhang mit Gebet verwendet. Haltet fest am Gebet. Das kommt ganz häufig im Zusammenhang mit Gebet in der Bibel. Kümmert euch gründlich. Seid ausdauernd darauf bedacht. Und das war für mich eine sehr tröstliche Erkenntnis, weil es nämlich zeigt, dass regelmäßiges Gebet nicht einfach von selbst passiert. Es fällt uns ja manchmal wirklich schwer, regelmäßig zu beten. Und das wusste auch Paulus. Und es muss bewusst gesucht werden. Proskatereo. Bemüht euch emsig. Seid ausdauernd darauf bedacht, das mit dem Gebet regelmäßig zu tun. Es ist schwer. Es treibt uns da nicht immer hin. Sondern wir müssen Gott bitten, dass er uns hilft. Und ich denke manchmal, dass ein Mangel an geduldiger Liebe unter uns oftmals ausgelöst wird durch einen Mangel an Gebet. Und deswegen sagt Paulus, die Liebe, die Gott euch schenken will, ist geduldig. Nehmt geduldig, fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis standhaltend, weil ihr fest im Gebet steht. Und warum ist Geduld so wichtig für die Liebe? Weil wir ohne Geduld keinen langen Atem haben. Und wenn wir einander lieben wollen, brauchen wir einen langen Atem. Mal kurzfristig nett zu sein, das kriegen wir irgendwie noch hin mit einigermaßen guter Erziehung. Aber der lange Atem, aneinander festzuhalten, das schaffen wir nicht. Und Manfred Siebald hat das so gut gedichtet, gib mir den längeren Atem, mein Atem reicht nicht sehr weit. Ich will noch einmal verstohlen, Atem holen in deiner Ewigkeit. Also beim Beten, wenn ich die Meile mit einem teile, die er alleine nicht schafft, lass auf der zweiten mich ihn noch begleiten. Gib mir den Atem, die Kraft, Geduld. Und mit dieser Geduld können wir dann auch die Glaubensgeschwister wieder ermutigen, ihnen gut zureden, ihnen auch Mut machen, geduldig zu sein. Das gehört zur Liebe. Und dann der nächste Aspekt, großzügig und fürsorglich. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, sagt Paulus. Und dieses Wort, wenn es in der Mehrzahl steht, im griechischen Neuen Testament, wie hier auch, dann meint das fast immer materielle und finanzielle Hilfe. Und es ist auch hier gemeint, nehmt Anteil an den materiellen und finanziellen Nöten eurer Mitchristen. Schaut nicht vorbei an deren Not. Helft, wo ihr könnt. Lasst euch das Herz rühren von der Not eurer Glaubensgeschwister. Die erste Verantwortung habt ihr für eure unmittelbare Familie. Und dann kommt die Gemeinde. Tut Gutes jedermann, zuallermeist aber den Glaubensgenossen, sagt Paulus, Galater 6, Vers 10. Großzügig und fürsorglich ist die Liebe. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen. Und dann kommen wir schon zu Vers 13b, seid gastfrei. Übt willig Gastfreundschaft. Sie müssen wissen, es gab damals wenige Hotels, aber viele Missionare, die auf Reisen waren und die Unterkünfte brauchten und Christen, die unterwegs waren und wenn sie längere Strecken überwinden wollten, Hilfe brauchten, dass andere Christen sie aufnahmen. Und sie finden ganz häufig im Neuen Testament die Aufforderung zu Gastfreundschaft. 1. Timotheus 3, Vers 2, Titus 1, Vers 8, Hebräer 13, Vers 2, 1. Petrus 4, Vers 9. Können sich alles vom Internet abschreiben, die Bibelstellen. Ganz häufig. Und das ist eine wunderbare Ergänzung zu Vers 10. Da ging es um die herzliche Bruderliebe, die Philadelphia. Und hier in Vers 13b geht es um die Philoxenia, um die Liebe zu den fremden Christen, denen die nicht so in unserem unmittelbaren Umfeld sind. Da ist die weltweite Gemeinde Jesu im Blick. Seid gastfrei. Und ich wurde an unseren alten Plan erinnert, den wir hier wieder aufgreifen wollten, dass wir sagen, es sollte an jedem Sonntag in der Woche einer, an jedem Sonntag im Monat einer die Aufgabe haben, eine Familie, ein Einzelner, wie auch immer, Ausschau zu halten an dem Tag, wo ist jemand heute zu Besuch da oder ein Fremder, den ich einladen soll. Und wenn wir das aufteilen, ist das für den Einzelnen gar nicht so viel. Wir haben ja sowieso einmal im Monat großen Kirchenkaffee wie heute. Wir praktizieren heute Gastfreundschaft als Gemeinde, indem wir Essen mitgebracht haben und uns freuen über jeden, der hinterher noch bleibt für eine gemeinsame Mahlzeit. Das war nicht extra im Zusammenhang mit dem Predigtext ausgesucht, sondern das machen wir einmal im Monat hier. So, und dann bleiben im Grunde genommen noch drei Sonntage übrig. Und wenn wir sagen, dass wir sechs Verantwortliche finden, wie gesagt, Familien einzeln, die sagen, ich übernehme alle zwei Monate einen Sonntag und dann komme ich früh zur Gemeinde und halte Ausschau und sage, wer ist von außerhalb da, der sich darüber freuen würde, eingeladen zu werden. Dann haben wir als Gemeinde jeden Sonntag im Jahr wunderbar abgedeckt. Und ob man dann den Betreffenden zu sich nach Hause einlädt oder ihn zum Essen einlädt, das bleibt natürlich dann jedem selbst überlassen. Seid gastfrei. Und interessant ist, wie Paulus das hier formuliert. Er sagt nicht, also Leute, wenn sie es gar nicht vermeiden lässt, dann gebt ihnen einen Platz an eurem Tisch. Sondern es kommt hier wirklich wieder auf das Wort an, Dioko. Das heißt, eifrig praktizierend, sucht geradezu nach Gelegenheiten, eure Gastfreundschaft walten zu lassen. Und das ist in der Übersetzung ganz gut getroffen mit dem Begriff willig. Übt willig Gastfreundschaft, das heißt, seid proaktiv. Und schaut, wem ihr hier Gutes tun könnt. Dass wir uns fragen, wer braucht diese Gastfreundschaft heute ganz besonders? Wer wird möglicherweise nicht so oft eingeladen? Wer hat möglicherweise eine Reise vor sich oder hinter sich und würde sich darüber freuen, eingeladen zu werden? Das ist auch ein Teil dieser Liebe, die Paulus hier beschreibt. Und ich darf hinzufügen, diese Gastfreundschaft beschränkt sich nicht nur auf unsere Häuser, sondern sie gilt auch für unsere Autos. Und wie viele Geschwister sind einfach dankbar, wenn sie wissen, ich werde mitgenommen, ich werde abgeholt, ich werde nach Hause gebracht. Das ist auch ein Teil dieser Gastfreundschaft. Und das ist die Liebe, die der Herr will, dass wir sie praktizieren. Und dann der nächste Punkt, wir kommen ganz gut voran, wie Sie sehen. Der nächste Punkt scheint etwas herauszufallen, weil er sich als einziger direkt auf die Nichtchristen bezieht. Segnet, die euch verfluchen, segnet und flucht nicht. Das gehört eigentlich schon in den Text 17 bis 21. Das ist gewissermaßen schon mal eine Vorschau auf die Verse 17 bis 21, die heute nicht dran sind. Dass ich denen Gutes wünsche, dass ich für jene bete, die mir Böses wollen oder auch Böses tun. Und das erinnert an das Wort, das Jesus in der Bergpredigt gesagt hat und das ohne jede Parallele ist in der sonstigen Ethik, wo immer, in welche Tradition auch immer sie schauen, wo er sagt in Matthäus 5, Vers 43, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, Jesus in Matthäus 5, Vers 44, liebt eure Feinde, segnet die, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, die euch verfolgen und beleidigen. Das ist wirklich revolutionär. Und den Feind zu segnen, das kann nur durch die Kraft des Heiligen Geistes geschehen. Das muss Gott in uns selbst wirken. Und dazu gibt es auch keine Parallele, soweit ich sehe, in der gesamten griechisch-jüdischen Literatur. Sondern das gibt es nur dort, wo Jesus Herzen verwandelt. Ein Christ in Kalifornien lebt er, glaube ich. Da hat der Sohn in einem Laden gearbeitet. Und dann kam ein Drogenabhängiger dort hinein, der Geld brauchte und hat bei diesem Überfall den Sohn getötet. Und Der Vater hat für den Mörder gebetet. Und je länger er für ihn betete, umso mehr war ihm klar, ich muss ihn besuchen. Und dann hat er ihn aufgesucht im Gefängnis und hat ihm das Evangelium von Jesus mitgeteilt. Das ist genau das, was Paulus hier meint. Die Frage ist, warum taucht diese Aufforderung, die eigentlich für das Verhalten gegenüber Nichtchristen gilt, warum taucht die auch in diesem Abschnitt für das Verhalten unter Christen schon auf? Ich denke vielleicht deshalb, weil wir hier ein Prinzip finden, das auch für unser Verhalten gegenüber Glaubensgeschwistern schon gilt. Und dieses Prinzip, das man aus diesem Vers 14 ableiten kann, für das Verhalten untereinander heißt, lass dein Verhalten gegenüber deinem Bruder, gegenüber deiner Schwester von Christus bestimmen und nicht davon, wie er oder sie sich dir gegenüber verhält. Das ist das Prinzip, was wir auch für unser Miteinander als Gemeinde aus diesem Vers, der sich eigentlich schon auf das Verhältnis zu den Ungläubigen bezieht, festhalten können. Lass dein Verhalten gegenüber deinem Bruder oder deiner Schwester von Christus bestimmen und nicht davon, wie er oder sie sich dir gegenüber verhält. Das ist schwer, emotional schwer, aber es gäbe uns eine große Unabhängigkeit. Beispielsweise, da betreibt jemand ständig üble Nachrede und verleumdet sie und sie können es nicht einfangen. Was können sie tun? Sie können das Gespräch suchen. Aber was können sie tun, wenn das Gespräch nicht gewünscht oder nicht gewährt wird? Was können sie noch machen? Sie können einerseits darauf verzichten, nun ihrerseits eine Kampagne gegen diesen Menschen zu starten, und sie können beten. Sie können wirklich diese Menschen auf eine Liste schreiben, der Leute, für die sie beten. Und dann warten, was Gott tut. John MacArthur hat einmal gesagt, der amerikanische Pastor, für die Leute, die ihm das Leben schwer machen würden, weil sie ihn ungerecht behandelten und ihm viele Steine in den Weg legten, würde er Gott manchmal besonders danken, weil das für ihn eine Hilfe wäre, Demut zu lernen und nicht dem Impuls zum persönlichen Zurückschlagen nachzugeben. Und er sagt, ich danke Gott dann manchmal besonders für diese Leute, weil sie mir helfen in der Prägung meines Charakters und meiner Geduld und Demut sind sie mir eine wichtige Lektion. Wie gesagt, das können wir nicht aus eigener Kraft schaffen, sondern da können wir nur Gott bitten, dass er uns hilft und uns echt demütig macht, denn wir können eigentlich nicht demütig sein, so als normale Sünder. Dann der nächste Punkt. Einfühlsam Anteil nehmt, freut euch mit den Fröhlichen, Vers 15, und weint mit den Weinenden. Jetzt sind wir wieder in der Gemeinde, aber das gilt natürlich auch den anderen gegenüber. Was setzt das voraus, dass ich wirklich versuche, auf die aktuelle Situation des Bruders einzugehen? Das ist Empathie im besten Sinne, die Bibel uns hier lehrt. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Das heißt, ich bin bereit, seine Position einzunehmen, mich in seine Schuhe zu stellen, mir seine Blickrichtung vorzunehmen, mich in seine Situation, in seine Erfahrung reinzudenken. Und was setzt das voraus? Das setzt voraus, dass ich mal von mir selbst absehe, dass ich nicht ständig meine eigene Befindlichkeit vor Augen habe und nach allen Seiten hin und her wende, sondern dass ich nach dem Bedürfnis des anderen frage. An anderer Stelle hat Paulus gesagt, 1. Korinther 12, wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Und wenn ein Glied sich freut, dann freuen sich alle mit. Und das ist so schön, wenn wir aneinander Anteil nehmen können. Das ist für mich auch so eine Ermutigung, wenn ich zu irgendwelchen Auswärtsdiensten unterwegs bin und die Geschwister sagen, und wir beten für sie. Und hinterher dann sagen, wie ist es denn gewesen? Was ist rausgekommen? Und so, dass diese Anteilnahme aneinander. Und so wollen wir das wirklich auch lernen. Nicht als einen Zwang, sondern ja als einen Impuls der Liebe, die Gott schenkt. Und das ist ja für eine Familie auch wichtig, dass wir Anteil nehmen aneinander, dass die Eltern wissen, was ist mit den einzelnen Kindern los, dass die Kinder wissen, was bewegt die Eltern. Und wir können nur Anteil aneinander nehmen, wenn wir sprechen, wenn wir uns mitteilen, wenn wir übereinander nachdenken. Und was für eine Familie wichtig ist, wie gesagt, das gilt auch in der Gemeinde. Und dass das deutlich wird, das lässt den anderen nicht kalt, was mich bewegt. Chrysostomus, der Kirchenvater, 4. Jahrhundert, hat angemerkt, dass es manchmal fast noch schwieriger sei, sich mitzufreuen, als mitzuleiden. Weil wir nämlich vielleicht manchmal selbst gern das Gute hätten, das dem anderen gerade widerfährt und ihn dann fast ein bisschen beneiden. Und manchmal ist das mit Freuen, das Aufrichtige mit Freuen, wenn dem anderen so richtig was gut gelungen ist, ist manchmal fast noch ein bisschen schwieriger als das Aufrichtige mit Leiden, wo der andere Not ist. Diese selbstlose Mitfreude gehört auch dazu. Aber auch das selbstlose Mitleiden. Und dann vorletzter Punkt, einmütig, seid gleichgesinnt gegeneinander. Was heißt das? Hier in diesem letzten Vers 16 spielt wieder das Denken eine ganz wichtige Rolle. Der Wortstamm phroneo, das ist das Verb, ein Verb für Denken, kommt hier dreimal vor. Und damit macht Paulus nochmal deutlich, die Praxis der Liebe kommt mehr aus dem Kopf als aus dem Bauch. Es ist nicht einfach nur so ein Impuls. Es kommt eigentlich aus dem Herzen. Und das Herz hat auch was mit Denken, mit Bewusstheit zu tun. Und Paulus sagt hier wörtlich, denkt das Gleiche im Hinblick aufeinander. Man kann das übersetzen, seid untereinander eines Sinnes, trachtet nach Einmütigkeit. Das heißt, wenn wir dasselbe miteinander und übereinander denken sollen, dann muss es uns ja von außen gegeben werden. Und es wird uns ja gegeben, wie wir richtig denken sollen, nämlich von Gott. Und das meint Paulus hier, bindet euch an dieselbe Wahrheit. Nur dann könnt ihr wirklich in Harmonie miteinander leben. Lasst euch von Gottes Wort, von Gottes Offenbarung her sagen, wie ihr die Welt betrachten sollt, wie ihr euer Leben betrachten sollt, was wirklich stimmt. Lasst euch durch die Bibel die kritischen Kriterien an die Hand geben, mit denen ihr bewertet, was um euch herum passiert. Verstehen Sie, es gehört zum Gebot der Liebe, die Dinge inhaltlich zu klären. Das ist genau gegen das Motto, was einige Charismatiker verbreiten, dass sie sagen, die Liebe eint und die Lehre trennt. Und Paulus sagt hier in diesem Vers genau das Gegenteil. Er sagt, ihr könnt keine echte Liebe haben, wenn ihr nicht in der Lehre auch eine gemeinsame Basis habt. Man kann nur in echter Liebe geeint sein, wenn man sich in der Wahrheit einig ist. Und deswegen spricht Paulus in Epheser 4, Vers 15 auch davon, dass er sagt, seid wahrhaftig in Liebe. Wahrhaftig. Habt eine gemeinsame Weltsicht durch die gemeinsame Bindung an die Bibel. Das ist hier gemeint. Das heißt nicht, dass wir in jeder kleinen Einzelheit einer Meinung sein müssen. Aber es heißt, dass wir in den großen Linien und in der grundsätzlichen Bindung an die Bibel als das absolut zuverlässige Wort Gottes, dass wir da einig sein müssen. Also nochmal, dass wir es festhalten, es ist ein Gebot der Liebe, sich um die inhaltlichen Fragen zu kümmern. Und zwischen der biblischen Lehre und Liebe besteht keine Spannung, sondern Synergie. Das dürfen wir nicht auseinanderreißen. Und das entspricht übrigens genau dem, was Jesus in seiner großen Einheitsrede über die Einheit seiner Kinder gesagt hat, seiner Nachfolger gesagt hat, Johannes 17, nur noch mal zum Beweis, da sagt er, Johannes 17, Vers 6, sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Johannes 17, Vers 8, denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Und dann nochmal Johannes 17, Vers 17, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Und dann bittet Jesus eindeutig, dass nicht nur für seine Jünger der ersten Stunde, sondern auch für uns, die wir durch ihr Wort zum Glauben kommen werden. Also Einheit in der Wahrheit. Auch das ist ein Gebot der Liebe. Und dafür brauchen wir dann noch diesen letzten Punkt, den Paulus in diesem Zusammenhang anspricht. Und das ist demütig. Die Liebe ist demütig. Er sagt, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen, und haltet euch nicht selbst für klug. Hier geht's um Demut. Das heißt, trachtet nicht nach hohen Dingen, trachtet nicht nach vordergründiger menschlicher Ehre für euch selbst. Trachtet nicht danach, dass ihr selbst berühmt werdet oder werdet nicht hochmütig, werdet nicht überheblich. Seid lieber bedacht darauf, die anderen zu ehren und ihnen mit Respekt zu begegnen. Damit sagt Paulus nicht, das müssen wir auch ganz klar festhalten, damit sagt Paulus nicht, dass ein Christ nicht auch eine hohe berufliche Position einnehmen kann, wenn Gott das schenkt. Das lehnt Paulus hier überhaupt nicht ab. Und Paulus sagt auch nicht, dass ein Christ möglichst auf eine anspruchsvolle Ausbildung verzichten soll. Darum geht's hier nicht, wenn er sagt, trachtet nicht nach hohen Dingen. Sondern Paulus redet hier über unsere innere Haltung. Und er sagt, diese innere Haltung der Demut zeigt sich auch an unserem Umgang mit Menschen und Aufgaben in der Gemeinde. Und deswegen dieser Hinweis, haltet euch herunter zu den Niedrigen. Das kann sowohl Neutrum als auch Maskulinum sein. Neutrum, dann ist es, haltet euch herunter zu den niedrigen Aufgaben. Nehmt euch auch der Aufgaben an, die nicht sehr viel öffentliches Prestige für euch bringen. Toiletten putzen, Leute irgendwo hinfahren oder so, gehört alles mit dazu. Und es kann aber auch persönlich bezogen sein. Habt keinerlei inneren Vorbehalt gegenüber Geschwistern, die vielleicht gesellschaftlich weniger angesehen sind. Seid ihnen genauso innig verbunden. Gemeinde Jesu kennt keinen Klassenkampf in keine Richtung. Und dieses Wort, haltet euch, das ist ein ganz starkes Verb. Das heißt eigentlich wörtlich, lasst euch herabziehen. Das heißt, lasst euch drauf ein. Engagiert euch ehrlich, haltet nicht zurück. Lasst euch wirklich drauf ein, auch die weniger angesehenen Aufgaben zu tun, auch mit denen ein inniges Verhältnis zu pflegen, die auf den ersten Blick vielleicht nicht so attraktiv von ihrem Status her sind. Das zählt in der Gemeinde nicht. Und haltet euch nicht selbst für klug. Paulus sagt nicht, seid nicht klug. Also die Bibel sagt immer wieder, dass wir klug sein sollen. Jesus sagt, ein kluger Baumeister ist einer, der ein sicheres Fundament legt. Und wir werden ständig in der Bibel aufgefordert, gründlich und klug zu denken. Aber hier sagt er, haltet euch nicht selbst für klug. Das heißt, er warnt uns hier vor Hochmut, er warnt uns vor Besserwisserei und er warnt uns vor dem Irrtum. Wir brauchten den Rat der Brüder nicht und den Rat der Schwestern auch nicht. Davor warnt er uns. Und ich bin so dankbar, das darf ich an dieser Stelle vielleicht mal sagen, dass das eines der Kennzeichen ist, auch die unser Miteinander gerade im Ältestenkreis auch prägen und was wirklich so wohltuend ist, dass da keiner da ist, der immer seine Sache durchsetzen will. Und der sagt so, ich habe mir das jetzt überlegt und das machen wir jetzt und das geht gar nicht anders. Sondern dass wie wir miteinander sprechen und verhandeln und beraten, das ist immer wieder, es freut mich immer wieder, dass wirklich jeder versucht, auf den anderen zu hören und zu verstehen und eine gemeinsame Linie zu finden. Das ist auch ein Geschenk Gottes. Ich bin in so manchen Gremien tätig, aber ich muss sagen, das ist ein ganz besonderes Geschenk, was Gott uns hier gemacht hat. Und dafür wollen wir ihm auch danken, aber das wollen wir auch nicht für selbstverständlich nehmen, sondern uns immer wieder daran erinnern lassen. Haltet euch nicht selbst für klug. Bei manchen hochbegabten Professoren habe ich gestaunt, wie bescheiden und demütig sie waren. Und Albert Einstein beispielsweise soll ja gesagt haben, wenn ein Assistent bereit ist zu staunen, dann bin ich bereit, von diesem Assistenten zu lernen. Das ist Demut. Und wenn das schon für weltliche Wissenschaftler gilt, wie viel mehr sollte es unter Christen gelten? Bescheidenheit. Und das ist wieder, muss ehrlich sein, nicht Heuchelei, dass wir irgendwie demütig tun. Sondern Paulus sagt, euer Umgang soll von aufrichtiger und von fröhlicher Demut geprägt sein. Dass ihr euch nicht selber ständig herausstellt, dass ihr in der Gemeinde nicht nach Ansehen der Person urteilt und dass sich keiner überhebt und einbildet, er wisse alles und brauche die Brüder und Schwestern nicht. Was für eine praktische, nüchterne, echte Liebe ist das, die Paulus uns hier als Gemeinde ans Herz legt. Liebe, der übernatürliche und eigentlich unmögliche Lebensstil. Und so bleibt am Schluss die Frage, was machen wir jetzt damit? Ich denke, das eine ist, dass jeder von uns für sich in seiner eigenen Gebetszeit vor Gott diese Liste unbedingt nochmal durchgehen soll. Die Liebe sei ernsthaft und ehrlich, unterscheidend, herzlich und innig, den anderen ehrend, eifrig als Dienst für Gott, geduldig und beständig, großzügig und fürsorglich, gastfrei, unabhängig vom Verhalten des anderen, einfühlsam, anteilnehmend, einmütig in der Gesinnung und demütig. Ich denke, diese Verse sind für jeden Christen wie ein Beichtspiegel. Und darum sind sie auch eine großartige Chance, dass jeder von uns sich ehrlich prüft, und fragt, an welchen Stellen kann ich Gott danken, dass er in meinem Leben schon einiges hat wachsen lassen? An welchen Punkten habe ich schon gemerkt, dass sich da manches geändert hat? Aber auch, an welchen Punkten habe ich noch besonders Nachholbedarf? Auf welche Defizite, auf welche Schuld möglicherweise will mich Gott durch diese Liste stoßen? Und wir müssen immer sehen, wenn die Bibel von Liebe spricht, dann ist das niemals ein unverbindlicher moralischer Appell. Dann ist das niemals so eine allgemeine Anweisung, nun seid schön nett einander und tretet euch nicht auf die Füße und haltet Frieden. Sondern wenn die Bibel von Liebe spricht, dann leuchtet Gott mit seinem Wort gewissermaßen in unser Herz hinein. Und das tut er auch mit diesen Versen. Und dann passiert das, was Hebräer 4, Vers 12 so sagt, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. so leuchtet Gottes Wort in unser Herz hinein. Und im Licht von Gottes Wahrheit wird dann der innere Zustand unseres Herzens etwas sichtbarer. Und dann besteht in der Regel eine Gefahr. Ich kenne die von mir und vielleicht kennt der eine oder andere diesen Abwehrmechanismus bei sich selbst auch. Dass mir gleich andere Leute einfallen, denen ich dieses oder jenes mal sagen würde. Ja, also Vers 9 trifft auf Rudi zu und Vers 10 auf Karl Gustav und Vers 11 ist für Mathilde besonders passend und Vers 12 für meine Schwiegermutter vielleicht. Und wenn das der Impuls ist, dann würde ich mich sofort um die Chance bringen, Gottes Korrektur in meinem eigenen Leben zu erfahren und selbst im Glauben zu wachsen und selbst gehorsam zu werden. Und darum wollen uns diese Verse von Paulus zunächst ins Gebet treiben. Und das wäre auch der Wunsch und die Empfehlung für die kommende Woche, dass wir diesen Text mit in unsere Gebetszeit nehmen und ihn allein vor dem Herrn nochmal durchbeten. Herr, zeige mir, was los ist in meinem Herzen im Hinblick auf diese Frage. Und sollte der Herr Ihnen etwas zeigen, womit Sie nur schwer alleine zurechtkommen, dann suchen Sie einen Christen Ihres Vertrauens. Und bitten Sie ihn, zusammen mit Ihnen zu beten. Und dabei müssen wir immer wissen, diese Verse stehen in einer Epistel, das will ich zum Schluss noch sagen, für Sünder. Diese Verse stehen in einer Epistel für Sünder. Aber Gott lässt sie uns trotzdem schreiben, weil er und er allein die Macht hat, unser Leben zu verändern, obwohl wir noch Sünder sind. Und darum müssen wir auch überhaupt nicht verzweifeln, wenn Gott bestimmte Sünden in unserem Leben aufdeckt. Zum einen, weil er sie ja vergeben will. Wir dürfen sie ja dem Herrn bringen und sagen, Herr, vergib. Und zum anderen, weil er uns wirklich verändern kann. Und weil seine Liebe zu uns immer noch wichtiger ist als unsere Liebe. Und das ist so ermutigend, so tröstlich, dass seine Liebe zu uns immer noch größer und wichtiger und stärker ist. Und darum werden wir unseren Gottesdienst in wenigen Minuten beschließen, indem wir am Ende nicht unsere Liebe besingen, sondern seine. Wie tief muss Gottes Liebe sein? Er liebt uns ohne Maßen, hat seinen Sohn an unserer Statt für alles büßen lassen. Als alle Sünde auf ihm lag, der Vater sein Gesicht verbarg, als er, der Auserwählte, starb, gab er uns neues Leben. Und dann heißt es in der letzten Strophe, ich werde keiner Macht der Welt und keiner Weisheit trauen. Auf Jesu Tod und Auferstehen will ich mein Leben bauen. Ich habe das alles nicht verdient. Ich lebe durch seine Gnade. Sein Blut bezahlt für meine Schuld, damit ich Leben habe. Amen. Herr Jesus Christus, danke, dass das wahr ist. Und danke, dass auch wenn du uns so mit deinem Wort konfrontierst und wir sehen, wie brüchig unsere Liebe oft noch ist, aber auch sehen, wohin du uns verändern willst. Herr, dann merken wir umso mehr, wie sehr wir dich brauchen. Und wir bitten dich, dass du weiter an unserem Leben arbeitest, an unserem Leben ganz persönlich und auch an dem Leben unserer Gemeinde. Dass wir dich ehren und dass wir auch eine Wohltat und ein Segen sind für die Menschen, die es mit uns zu tun haben. Nicht nur in der Gemeinde, sondern erst recht außerhalb, dass Menschen merken, dass wir aus einer Kraftquelle leben, die uns nicht selbst gehört und dass du der Herr bist, zu dem jeder kommen darf und der eine Hilfe hat für jede Not. Dir sei alle Ehre. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.